Ja. Prost, Gregor.
Der 13th Floor.
Sie hören den Biertaucher Podcast, Folge 176, frisch aus dem alten AKH-Innenhof beim Hörsaalzentrum.
Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Wir
schreiben den 6.10.2014.
Genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Und ich hoffe, dass uns unsere Flatterer wieder mal flattern. Wir haben gleich schon zwei Folgen jetzt keine nicht mehr geflattert worden.
Flattert uns!
Genau. Ja, Gregor, wie geht's?
Alles ganz kommode eigentlich. Ich habe mir ein paar Filme angeschaut. The 13th Floor.
Ja.
Perry Roden, SOS aus dem Weltall.
Ah, okay.
Habe ich mir angeschaut. Und Jodorowskis Dune, eine Dokumentation. Und ich war am Wiener Waves Music Festival.
Wow, du hast ja extremes.
Ich war ziemlich umtriebig, ja. Also 3 Tage lang.
Staune.
War ich ganz schön unterwegs in Wien.
Ja, ich habe relativ wenig zu berichten. Ich war am Sonntag beim Tierschutzlauf und habe amtsgewaltet. Ich werde es dann erzählen. Und sonst eigentlich nichts äußerst Bemerkenswertes getan. Aber ich bereite mich auf die Game City vor, die dieses Wochenende stattfindet.
Oh,
Freitag bis Sonntag.
Ja, genau. Du bist ja wieder mit Stand vertreten.
Ich bin mit Stand vertreten, gleich wenn man hineinkommt von der Landesgerichtsstraße ins Rathaus. In dieser Halle bin ich in der Nähe vom Subotron.
Ja.
Wo die alten Spiele sind.
Das ist ja auch schon ein liebgewonnener und alter Nachbar von dir. Ich kann mich erinnern, wie ich dich besucht habe, warst du auch schon gegenüber von Subotron.
Das ist jetzt, wird genau wieder so sein. Also, weil nämlich bei der Game City vor dem Rathausplatz ist der Zirkus Roncalli, glaube ich.
Aha.
Und der hat irgendeinen Vertrag, ich nehme an, noch vom Bürgermeister Zilk, dass er jedes dritte Jahr oder so da sein darf. Und deshalb ist dann immer die Game City sozusagen umgedreht und kann nicht den Rathausvordereingang benutzen, weil der Rathausplatz halt von dem Zirkus belegt ist.
Muss von der anderen Seite her begangen werden.
Und die Aussteller, also die Firmen, die das der Standmiete zahlen müssen, krummeln dann sehr und haben sogar gedroht, sie werden woanders hinziehen und so. Aber ich nehme an, sie werden doch alle kommen.
Eine bizarre kleine Side-Geschichte.
Ja, ja. Evakuieren wir unser Bier, weil ich glaube, so Horden glaubst von Studenten.
Du, aber dann, naja. Naja, ich werde es mir auf jeden Fall hochnehmen, dann glaube ich, so. Ist das aber kein Problem. Hast du Tech-Stories? Bin ich irgendwie schwach, diese Episode. Ein ärgerliches Thema, weil ich es mir geschworen habe, ja immer zu bringen, wenn es im Webstandard gebracht wird, ist Linux halt wieder.
Linux.
Und diesmal war die, also wieder eine Webstandard-Geschichte darüber, weißt du, Linux in München, in der Stadtverwaltung eingesetzt. Und es verschärfen sich die Töne.
Oh.
Und es scheint immer wahrscheinlicher, dass sie doch wieder Windows.
Oh,
Ding. Ja, es ist, du weißt aber, dass diese Geschichten sind mit Vorsicht zu genießen.
Ich habe irgendwas gelesen von so einem Bürgermeister, der jetzt an der Macht ist, der irgendwie mit Microsoft so einen Deal gemacht hat, der ganz stolz war, dass er ein paar hundert Arbeitsplätze von Microsoft nach München geholt hat.
Es ist eine ganz seltsame Geschichte, genau richtig. Also man munkelt eben, dass es eine Verbindung gibt, weil Microsoft irgendein Zentrum dort nach in der Nähe von München verlegt.
Das wird doch eine kleine Software.
Und er hat sich auch schon als Microsoft-Fan geoutet und er ärgert sich. Und das ist ja wirklich das wahre Komische irgendwie, dass irgendwelche E-Mails nicht gehen auf seinem Smartphone, dass da Linux dann schuld sein sollte. Was natürlich schon darauf zeugt, was von der Tiefe diese Kritik ist. Jetzt mal abwarten, was diese Expertenkommission, die sie da wieder angesetzt haben, da herausfindet. Aber ja, naja, wie das solche Expertenkommissionen sind. Mal schauen. Naja. Nicht weniger freudig, aber ich habe mir geschworen, was diese Story bis zum Ende durchzutragen.
Münchner Stadtverwaltung, wir halten zu euch.
Zeigt uns
Wienern, wie man das macht. Bitte.
Information
wird so
berichtet. Ja. Ah ja, und apropos, wir haben das Feedback bekommen, da habe ich mich sehr gefreut drauf. Google Plus, zu unserer vorigen Folge. Wir haben an der vorigen Folge berichtet, dass nie wieder Aktionen gesetzt hat, dass es schwieriger sein wird, Open Source Treiber einzusetzen.
Genau.
Und da hat uns der Alexander dazu nämlich geschrieben.
Wir haben Hörer.
Ganz interessant, ja. Hat uns Input gegeben. Schauen wir mal, ob ich das über noch aufbekomme. Liebes Evernote, bitte lass mich nicht im Stich. Ja, genau. Er schreibt eben, dass er nie wieder nicht verteidigen möchte, aber was sie verhindern wollen, ist das Flashen von Third-Party-Firmware. Und das ist gut möglich.
Also sozusagen jemand anderer deine Grafikkarte booten kann? Oder?
Der Grund liegt nämlich darin, dass verschiedene Grafikkartenversionen haben dieselbe Platine und die Bestückung. Und bis jetzt war es möglich, dass diese dritten Grafikkarten abzugraden, und als bessere Grafikkarten weiter zu verkaufen.
Ach so, das auch nicht im Sinne des Herstellers.
Dagegen möchte ich nie wieder schützen. Ja. Und das war mir auch bei der Beschreibung des technischen Hintergrundes nicht klar, warum sie diese drei Layers da eingezogen haben. Und mit dieser Firmware jetzt sehe ich da ein bisschen klarer.
Interessant ist aber, was das impliziert. Das heißt, sie machen ein und dieselbe Grafikkarte von der Hardware, die du anscheinend nur durch ein Software-Update in der Leistung verbessern kannst. Ich nehme mal an, übertakten oder sonst irgendwie.
Oder es ist so wie bei den Smartphones und bei den Bordcomputern, fällt mir das ja auch oft, dass, weißt du, aus den chinesischen Produktionsstraßen fallen da einfach massenweise dieselben Chips raus in leicht angepassten anderen Kombinationen. Gut möglich, dass du so eine Generic Card irgendwie dann nehmen kannst und dann selber zu einer nie wieder umbauen sozusagen für deine Gaming-Zwecke anzupassen. Jetzt schon verloren, aber gerescued. Ja, danke für den Hinweis. Jetzt sehe ich
danke,
ein wenig.
Wir freuen uns immer über Feedback.
Immer. Wir lieben davon.
Genau. So. Nur dafür machen wir hunderte Folgen dieses Podcasts. Tja, heute sind wir Erstsemestertag, oder was hast du gesagt? Studienbeginn?
Es ist auf jeden Fall jetzt Semesterbeginn.
Das Hörsaalzentrum ist voller Leute, sind wir gar nicht
das
mehr gewohnt.
Das war früher unser Ding, wenn du dich erinnerst. Das war früher unsere Chance, überhaupt aufzunehmen, weil da haben wir uns ja noch nicht draußen, aber schon draußen aufgenommen. Aber im Winter waren wir nicht beim Garib, sondern da unten bei
diesem... Genau, und dann sind wir immer vom Hausmeister rausgeschmissen worden.
Ja,
das war ein Zeichen. Wenn Sie nachhören wollen, alle Folgen im RSS-Feed drin.
Wenn Sie den ganzen Hall vertragen.
Genau, ja.
Ja. Ja, so viel zum Technikgeplänkel.
Tech-Thema habe ich kein großartiges, ich arbeite jetzt an der zweiten Ausgabe vom RIS-Journal, bin jetzt irgendwie sehr inspiriert und habe zu diesem Zweck einen schönen Stallman-Talk entdeckt, und zwar nicht den, wo er in Wien war, sondern da war er auf TEDx Geneva, also in der Schweiz, in Genf, und hat dort einen sehr schönen Talk gehalten mit Folien, also mit so Cartoons.
Ja.
Und jetzt habe ich bei offiziell angefragt, ob ich den übersetzen darf und dann republizieren, weil da steht, alle Stallman Talks stehen unter einer CC BY ND Lizenz, also No Derivative Work. Also du darfst keine daraus abgewandelten...
Dann könnte die Übersetzung drin. Okay,
ja. Die Übersetzung, die wäre nicht so schlimm, da gibt es eigene Übersetzungsteams, die waren aber so, wie soll ich sagen, das war mir schon ein bisschen zu bürokratisch, und es war auch eher der Fokus, die Webseiten von der Stallman Page zu übersetzen, der da einige tausend Subseiten, sondern ich habe dann einfach hingeschrieben und habe auch wirklich, das finde ich ein sehr gutes Qualitätszeichen, einen Tag später habe ich schon eine Antwort bekommen, und das war eine Assistentin, die war da auch offiziell gelistet, und hat gesagt, ja, es wird mich jemand kontaktieren wegen der Lizenz, und sie wird mich noch einmal kontaktieren und schauen, dass sie mir die Original-Slides schicken kann. Und dann hat es mir noch Links geschickt zum generellen Übersetzungsteam, und sie gratuliert mir zu dem Vorhaben. Also dafür, dass ich das ja sehr oft mache, irgendwelche Typen anfragen, kann ich da das übersetzen und einen Artikel machen und CC BY SE publizieren, war ich da extrem angenehm überrascht. Und
also
die waren
schnell reagiert und waren auch erfreut, haben ein positives Feedback
gegeben. Und es ist schon so ein Qualitätszeichen, dass irgendwie ein Verantwortlicher per E-Mail-Adresse auf einer Seite ist, weil du findest im Netz tonnenweise Seiten mit einem relativ guten Inhalt und halt null Kontaktmöglichkeit, nur irgendwelche depperten Kommentarsysteme, die meistens Einbahnstraßen sind, ne, wo du halt was hinschreibst und kein Schwein liest.
Das ist gut, das hat sich auf jeden Fall
Das hat mich jetzt gefreut. Ich kann natürlich jetzt nicht prognostizieren, wie sehr das gut ausgeht, und sonst übersetze ich es halt nicht. Ich meine, muss ja nicht sein. Ne?
Aber ja, und das Journal geht aber voran.
Das geht jetzt voran. Ich habe ja schon seit Dezember letzten Jahres Artikel gesammelt, aber dann halt immer wieder anderes zu tun gehabt. Und jetzt zum Teil habe ich jetzt nochmal drüber geschaut, habe gemerkt, ein paar Sachen, da habe ich sogar schon übersetzt, aber die sind jetzt einfach überholt von der Zeit oder haben nicht so gut den Test der Zeit bestanden. Und dann habe ich irgendwas zusammengeschrieben über Bitcoins und habe mir auch gedacht, naja, das ist nicht wirklich so toll.
Ja.
Aber andere Sachen sind recht gut, und ich finde laufend jetzt noch Artikel, also Webseiten, die ich mir vorgemerkt habe, und jetzt fange ich halt an, die zu kontaktieren und zu fragen wegen Übersetzungsrechten und so. Also ich bin draufgekommen, ich kann eigentlich schneller einen Artikel übersetzen als selber anschreiben, und dann versuche ich das halt, weil es gibt ja genug Blogs, die niemand liest, und schon gar nicht jemand, der 13 Jahre ist und keine englischen Blogs liest, aber der das so vielleicht so auf Deutsch liest und sich inspirieren lässt.
Aggregierst du dann
Sachen? Ja, ich habe genug eigenen Content auch.
Und spielst du dich jetzt auch noch mit dem Layout in Verbesserungen? Was ist schon
technischen Seite? Ja, also jetzt habe ich einen Folder designt für die Game City, bitte auch auf die Shownotes schauen, dort wird er verlinkt, oder auf meinem Blog, spielenprogrammieren.at/blog. Und der ist sehr schön geworden, den hat mir der Franz gemacht. Der Franz ist von FSFE und nebenbei super, super heiliger Tierschützer. Und der Franz war auch die letzten 2 Jahre auf der Game City und hat mir da geholfen für FSFE. Und diesmal sind sie offiziell, also haben wir offiziell den Stand gemeinsam, also die sind jetzt sozusagen im Status aufgestiegen. Und er war sehr nett und hat sozusagen jetzt 3 Tage Arbeit fast durchgehend nur investiert, um meinen Folder zu layouten. Da geht es um freie Software, freie Spiele, Spielen programmieren und so. Und der hat mir gesagt, ja, er hat das mit Scribus gemacht.
Ah ja.
Und das ist eine freie DTP-Software, also mit der du Desktop publishen kannst.
Und jetzt aber ist kein LaTeX-Frontend, oder?
Nein, ich weiß nicht, inwiefern das LaTeX-Module drin sind, aber es ist eigentlich mehr so dem Adobe Type, irgendein großen Ding nachgebaut.
Ah, ja, einem schon InDesign.
So
könnte das sein.
Also es ist ein freier Nachbau von so diesen bekannten
Desktop-Publishing-Software. Okay, also aber es fällt kein LaTeX-Dokument heraus oder so.
Nicht standardmäßig. Okay. Du musst mit der Maus anscheinend so Kasteln machen und da den Text so rein. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich habe letztes Mal LaTeX ausprobiert. Ich war nicht wirklich begeistert. Es war nicht schlimm, aber es war auch nicht ganz das. Und LaTeX, hat man mir auch gesagt, ist auch nicht wirklich zum Zeitschriften-Layoutieren gedacht. Das ist für anderes gedacht. Ja, und jetzt probiere ich mal Scribus aus.
Ja. Ja, natürlich. Warum nicht? Ich bin neugierig, was du noch berichten wirst von Scribus und wie das funktioniert.
Ja, also jetzt habe ich halt ein schönes Projekt. Juhu, ich habe jetzt einen Vorwand, mich mit Scribus zu beschäftigen. Ne?
Ja, schön.
Und Texte habe ich jetzt langsam genug und ich denke, so ein bisschen layoutieren, das werde ich schon zusammenbringen.
Ja, ich war unterwegs ab letzten Donnerstag war ich in Wien des Nächtens unterwegs, am Waves Music Festival. Ich habe das vorher nicht gekannt.
Ja, was ist das? Das klingt so nach Arena? Oder?
gute Frage. Man kann es gar nicht so beantworten, weil es findet nicht auf einer Location statt, sondern auf, ich weiß nicht,
wie viel
das
jetzt genau.
Ich würde sagen, 8, 9, 10 Locations waren das irgendwie. Und ich habe das Festival auch nicht gekannt. Ein Freund hat mich darauf eingeladen irgendwie. Der hatte ein Bundle für 3 Tage übrig. Also 3 Tage dauert dieses Festival.
Aha.
Donnerstag, Freitag, Samstag.
Wow.
Und hat sich so dem Ziel verschrieben, Künstler zu präsentieren, Musiker zu präsentieren, die jetzt noch nicht den kommerziellen Erfolg auf großer
Breite Masse mainstreamig werden.
Ja, genau. Den Mainstream ist natürlich manchmal nicht so leicht abzugrenzen, manchmal gibt es schon Leute, die auf FM4 zumindest, die deutschen Hörer, also so ein alternativer präsentiert werden. Und ich habe mich da hauptsächlich in 3 Locations aufgehalten.
Ja.
Das eine war eher auch so ein Traditionsclub, das Borgi und Bess. Das ist so eigentlich ein Jazz-Club, ein Jazzlokal, eignet sich aber auch gut für Konzerte. Dann eine Location, die ich noch gar nicht gekannt habe, die Alte Post. Da geht man 2-mal ums Eck von Borgi und Bess. Das ist in der Dominikaner Bastion oder so. Dort in der Nähe.
Ist das so ein ganz kleines Lokal?
Nein, es ist relativ, es hat einen großen Innenhof und es ist ein großer Saal und es hat aber eine relativ schöne Architektur. Also insofern, du hast halt so Glasrundbögen oben.
Okay.
Also es ist wirklich eine alte Location anscheinend.
Okay.
Also nicht alte Location, aber altes Haus, altes Gebäude. Und da haben sie eben draußen Bars und so Liegestühle aufgebaut und drinnen war eben auch Club. Und dann war ich noch in Brutt, das kennt man jetzt auch schon seit längerer Zeit, ist im Künstlerhaus eine installierte Bar und da finden auch immer wieder Konzerte und legen auch immer wieder DJs auf. Und die Location-Auswahl war noch viel breiter gestreut.
Ja. Halt zum Beispiel, also du hast nur einen Teil sozusagen.
Ja, einen ganz kleinen Teil. Also es hat noch im Flex hat's noch was gegeben. Mhm. Es hat in einer ehemaligen P1, das jetzt anders heißt, was gegeben. Es hat im ehemaligen Kunsthalle, das jetzt heuer heißt, was gegeben. Es hat eine Rave-Drum gegeben.
Oh.
Da sind wir nur mit dem Taxi irgendwie dran vorbeigefahren. Mhm. Das war eine kleine Straßenbahn in Clubbeleuchtung mit lauter Musik, wo die Leute drinnen tanzen.
Und die ist so durch Wien gewandt. Das stell ich mir lustig vor.
Ja, ich mir auch eigentlich. Das haben wir leider aber nicht wahrgenommen. Und da haben wir uns jetzt 3 Tage lang viele Bands angeschaut und ich muss sagen, für das, ich habe mich ja schon in früheren Folgen mal beklagt, dass ich etwas musikmüde geworden bin und diese ganzen neuen sozialen Medien wie Soundcloud oder Bandcamp noch nicht.
Oder wird alt.
Ja, also ich nutze es nicht so. Also wie gesagt, man kann bei uns auch die ersten Folgen hören. Ich glaube, ich habe mit Martin, der auch schon damals eine soziale Musikplattform verwendet hat, darüber länger unterhalten. Mir fällt es schwerer, neue Musik anzufangen. oft zu treiben und reinzuhören.
Zu dir,
richtig, genau.
Und
das war wunderbar, es war abwechslungsreich. Ja, okay.
Du wurdest akustisch angenehm inspiriert.
Genau, am ersten Abend hat mir sehr gut gefallen eine junge Band namens Rakete. Die klingt so ein bisschen wie Seed, aber weniger geschniegelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Rakete ist schön. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ganz unterschiedliches Zeug. Also von Leuten, die sehr relativ abstrakte Beats künstlerisch irgendwie auflegen, bis zu echten Gitarrenbands wie Hidden Camera oder so, das haben die geheißen. Die habe ich mir auch angehört, die dann ganz klassisch einfach mit Gitarre und Bass auftreten.
Und gibt's auch so Songs mit einem Text oder?
Ja, also das kommt halt ganz auf Band drauf. Okay. Und wie gesagt, die Richtung ist nicht rauszumachen, weil du hast von Industrial bis zu Elektro also wirklich quergestreut.
Aber der Fokus war sozusagen auf neuen, noch nicht etablierten Bands.
Ja, also das Bekannteste, wer aufgetreten ist, also wahrscheinlich, wenn man sich reinfuchst in die Musik, sagen die so, ja, die kennt man schon und die werden noch und jetzt ist nicht so. Mhm. Und einen habe ich auch gekannt, der T.S. Ullmann, der wird auf FM4, wurde da eine Zeit lang rauf und runter gespielt. Mhm. Der ist auch aufgetreten. Aber prinzipiell, ich bin jetzt nicht so reingefuchst in die Musikszene. Mir hat sehr gut gefallen, weil er euch jetzt wieder Inspiration gefunden hat, irgendwie das zu finden.
Und haben Sie dich schon überhaupt reinlassen oder war dein Maximalanteil? Haben Sie gesagt, OB, du darfst da nicht
rein? Nein, eigentlich, du warst relativ auch unserem Anteil. War noch älter. Also es war nicht so übel, das Ganze. Mhm. Es war schön durchgemischt, sagen wir mal so. Und auch sehr angenehm, was man auch gemerkt hat, das Programm war nach Tagen unterteilt auf der Webseite und zu jedem war eigentlich immer ein Soundcloud oder Bandcamp-Link und da ist immer schon sehr viele
Nummern. Kannst schon so dich vorhören und reinhören.
Und das haben wir bis auf den letzten Tag, wo wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben, haben wir das gemacht und dann wird es wirklich interessieren. Na klar, sicher, weil du bei 10 Locations
und so viele Überschneidungen.
Und das ist wirklich schwierig, besonders wenn du dann mal eine Richtung, also wenn du im Borg und Bass bist, ist es wahrscheinlich nicht mal so einfach, dann rechtzeitig zum Flex und dann, wenn du das gerne hören willst, wieder zurück oder so
zu kommen. Und wie ist das eigentlich so gedacht? Ist das dann so irgendwie, hat ein Lokal dann einen Schwerpunkt, was weiß ich, nur die Jessigen oder so und man bleibt dann dort? Oder ist das so gedacht, dass du so kreuz und quer durch Wien driftest und so immer?
Das ist eine gute
Station
Frage.
Zur nächsten Wahl.
Das habe ich von der Konzeption her nicht ganz irgendwie kapiert.
Ja, weil was du sagst, sind die Locations ja schon ein bisschen auseinander.
Ja, schon. Also man muss ja dann schon hinreisen. Also man kann schon sagen, im Flex hat zumindest an einem Tag, den wir recherchiert haben, so hauptsächlich garage, britische, punkige Bands gespielt und Gitarrenmusik. Was
hat denn Flex einen Ruf?
Ja, genau, richtig.
Sein Publikum.
Ja, ich meine, das Flex hat jetzt auch elektronischen Ruf, aber hat ja auch einen eingestammenen. Ja. Also das hat dann schon gepasst. Aber da habe ich eine genaue Konzeption nicht ausmachen können. Vielleicht, dass die Postgarage ein bisschen elektronischer programmiert war, zumindest wo wir da waren, das Borgi und Bess. Man kann es aber nicht sagen.
Aber hast du da nicht so Sternfeuer schwenkende Horden gesehen, die dann von einer Location zur anderen ziehen?
Dafür sind die Location dann... Ja, dafür
war das nicht.
Na, und dafür war es auch... Also es gab schon bei gewissen Konzerten, dass die Leute, dass es dann voll war, wirklich voll war. Aber wir haben auch sehr viele Konzerte gesehen, die einfach richtig angenehm voll war.
Okay,
also so schön dreiviertel voll und du konntest aber noch stehen.
Hast noch ein Bier gekriegt.
Ja. Und es war jetzt nie, ich hatte für mich nicht diese Festival-Atmosphäre im negativen Sinne, dass ich jetzt irgendwo in den Massen stehe und irgendwie mich woanders hin wünsche. Das war eigentlich immer entspannt. Also
deine Privatsphäre wurde respektiert.
Ja, genau.
Das, keine das fremden Frauen Stress. An deine Schulter rangeschmissen.
Naja, das wäre dann, aber es war auf jeden Fall gut, hat sich's gut aufgeteilt.
Okay.
Ja, also ich kann eine Empfehlung machen. Ja. Es gibt auch, das haben wir allerdings nicht besucht, ein kleines Wave-Film-Festival, was sich dran anschließt. Das haben wir aber jetzt nicht geschafft, beziehungsweise den einen Film, den es dort gespielt hätte, den habe ich eh schon mal besprochen. Also,
sagst du nochmal die URL von der Webseite?
Ja, gute Frage. Werde ich dann, das können wir dann verlinken. Es war Wave Music
Festival. Auf jeden Fall wird dich schon eingeplant für nächstes Jahr.
2015 ganz fix und diesmal vielleicht mit noch mehr Vorbereitung.
Ja.
Und vielleicht mit mehr Locations.
Das zahlt sich aus sozusagen, also dass man dann schon ein bisschen weiß, was einen erwartet und sich speziell freut.
Kommt wahrscheinlich auf den Typen an, aber ich bin jetzt nicht einer, der so allgemein Musik interessiert ist, dass ich sagen kann, ach, das ist jetzt zwar eine total falsche Richtung, oder eine totale Richtung, Musikrichtung, die mich interessiert, aber es wird gut ausgeführt. Also ich brauche dann doch ein bisschen einen Bezug dazu.
Okay.
So musiktheoretisch bin ich nicht unterwegs.
Na, ja, coole Sache.
Ja, und ja, ich
wurde total überrascht. Und finanziell ist dann so, du kaufst ein Ticket und kannst dann in beliebig viele...
Das gilt. Das
zeigst du überall. Ich nehme an, außer es ist wirklich zu voll und du kommst nicht mehr rein.
Das ist uns am letzten Abend passiert im Brut und das war dann, da kommst du nicht
rein, hast Pech gehabt. Da musst du halt vorher schon rein und ein paar schlechte Bands ertragen, dass du dann
Platz hast. Hinschauen zum Act. Genau, also im wahrsten Sinne.
Vorbands.
Genau, alle dann.
Genau. Und die Leute waren gut drauf generell, oder?
Alles, also die Leute waren gut drauf. Das Ganze, wie es gemacht wurde, war immer sehr entspannt. Und sehr nett. Und ich habe mich gefreut, weil es ist total unter meinem Radar gewesen.
Ja, dass das überhaupt finde ich ein nettes Konzept, dass sozusagen mehrere Lokale sich zusammenschließen. Ja. Und
besonders bekommt der Abend auch eine ganz eigene Dramaturgie, weil da bist du im Konzert, das hat dir super gefallen. Und dann ist es aber noch nicht zu Ende.
Und du willst schon ins nächste.
Aber du gehst dann schon ins nächste und du bist dann ein anderes Setting.
Du hast sozusagen einen Musikfahrplan, den du abarbeitest.
Einen Musikfahrplan und auch eine eigene Lokaldramaturgie sozusagen. Gut, kann ich nur gut
heißen. Ja, ich kann jetzt nur böse ätzen. Weißt du, also die etablierte 70-Plus-Generation in Wien, die macht das ja auch. Die haben das Theaterabonnement.
Ah, das Theaterabonnement. Aber hätte ich mich auch mal interessiert. Ist das auch über verschiedene Theater oder
muss man sich da nicht eigentlich für Dinge? Also ich rede jetzt von Dingen, von denen ich absolut nichts verstehe, sondern nur vom Hören sagen. Es gibt, in Wien kannst du eigentlich eh in jedes Theater reingehen, wenn es nicht eine ganz tolle, ausverkaufte Nummer ist.
Stimmt,
und du kriegst eigentlich sogar zu Stehplätze oder auch so ganz oben diese Plätze in der Galerie, kriegst sogar zu Studentenpreisen, die zum Teil sogar billiger als ein Kino sind, je nachdem, wie populär das Stück ist.
Also Theater ist voll leistbar.
Gerade in Wien ist eigentlich wirklich eine Sünde, nicht ins Theater gehen. Ich beschuldige mich da selbst, weil ich das viel zu wenig mache, weil es ja wirklich gutes Theater gibt. Aber es gibt halt, das ist, glaube ich, hat nach dem Krieg angefangen irgendwie, da haben sie die Theater nicht voll gekriegt und dann haben sie Abonnements verkauft. Und beim Abonnement gibt es halt verschiedene Varianten und es gibt so Wahlabos, wo du halt aus 20 dir 10 aussuchen kannst oder andere halt voll. Und das sind dann die Leute, die dann sozusagen gehen müssen, weil sie ja das Abonnement gezahlt haben.
Das ist sozusagen die
Grundauslastung vom Publikum, damit halt die Künstler nicht vor
total leeren Häusern spielen. Da werden auch Karten abgegeben dann.
Ja, ja, und dann gibt es einen Schwarzmarkt, oder dass du dann weitergehen kannst.
Aber ich habe gedacht, dass das immer nur so ein Theater ist, aber dass das überall
Die schließen sich dann zum Teil schon zusammen. Okay. Das ist ja zum Beispiel das Burgtheater, ist ja mit dem Akademietheater sozusagen verwandt.
Also da
das ist
dieselbe Crew zum Teil. Sind das dann die Vereinigten Bühnen Wiens?
Da bin ich jetzt leider überfragt. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Theaterexperten zu Gast,
der soll uns das alles beantworten.
Dass wir beide in Wien wohnen, Nüsse auskennen.
Einen Tipp kann ich geben, dass mein Lieblingstheater, was ich sehr gerne habe vom Setting, ist das Akademietheater. Noch dazu, weil es auch sehr unkompliziert ist. Ne? Ja, genau. Das ist sehr unkompliziert zu buchen. Man sieht eigentlich, wenn man nicht direkt hinter den Scheinwerfern sieht, sieht man von überall aus gut, weil es einfach ein kleines, intimes Theater ist. Simple as that. Und sie haben immer sehr gut, also ich habe immer sehr moderne Stücke dort gesehen, das hat mir immer gefallen eigentlich.
Aber auch, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Gäste in Wien hat oder auf Urlaub in Wien ist und nicht gerade im Sommer, wenn die Theater zu haben, einfach ins Burgtheater reingehen und schauen, was am Abend läuft. Okay, also du warst am Festival und warst ganz angetan.
Yep, das war so mein Außerhalbprogramm.
Außerhalbprogramm.
Du hattest aber auch Außerhalbprogramm.
Ich hatte auch, ich versuche jetzt nur noch eine halbwegs eine techimäßige Meldung reinzuschieben.
Okay.
Also dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, bin ich auf der Game City mit einem Stand vertreten, wie schon gesagt. Ja, ich freue mich sehr über Besuch, weil der ermöglicht mir Dinge wie, dass ich zum Beispiel kurz aufs Klo gehen kann oder mir eine Mannerschnitte kaufen kann.
Du bist gleich eingespannt, wenn man dich besucht.
Ja, mich besucht wird sofort eingespannt, muss auf meine Computer aufpassen, die diversen Leute wegscheuchen, dass sie dann nicht ihren Müll abladen auf meinen super Foldern und Tischen. Und ich habe den Stand gemeinsam mit der FSFE, also man kann sich auch dann von der FSFE mit Infomaterial zuschütten lassen.
Und du bist alle, wie lange dauert die Games?
Game City,
ja.
Ist Freitag, fängt sie um 10 Uhr Vormittag an und geht jeden Tag, glaube ich, bis 20 oder 19 Uhr
Freitag,
oder so.
Freitag, Samstag, Sonntag.
Ja, immer ab 10 Uhr offen in der Früh.
Okay. Und da gibt es halt auch die ganzen, also wenn man nicht gerade deinen Stand besucht, die ganzen Blockbuster gibt es daneben
auch. Ich wüsste nicht, wozu du irgendetwas außer meinem Stand besuchen solltest dort, aber
alles
klar. Es soll Zombie auf die Kreaturen geben, die rennen da Stierauge an. Und der Microsoft-Stand.
Naja, der Microsoft, ich glaube, die sind gar nicht mehr so
Xbox, groß. Xbox.
Natürlich. Next Generation natürlich.
Ich muss jetzt Microsoft loben, die haben nämlich das sehr gut erkannt. Was die Leute mögen, sind so weiße Xbox-Hüte. Also die haben so Panama-mäßige Hüte, halt nicht aus edlem Stoff, sondern ein bisschen so billigeren. Und die sind aber sehr begehrt und die teilen es dann beim Xbox-Stand halt aus, wenn du dich entsprechend benimmst oder keine Ahnung, was man machen muss. Aber
und das meinst du, das ist schon ein guter Werbeeffekt?
Das ist ein gutes Goodie, weil die Leute rennen damit am Kopf herum.
Ja, wenn sie das
und die Hüte schauen halbwegs okay aus. So, das ist so
wie natürlich Xbox One und PS4 Wahnsinn, sicher werden sie das abfackeln. Okay, ja, alles klar.
Es gibt einen ab 16 Bereich, es gibt E-Sports dort, also E-Sports in Österreich werden ausgetreten in den schönen gotischen Hallen des Rathauses, was immer für super Fotos sorgt und was natürlich eine europaweit einzigartige Atmosphäre ist, dass du in einem eh nur 100 Jahre alten Bau halt, aber in so einer, es schaut aus wie so eine gotische Kirche, kannst du dann halt da eine Ego-Shooter zocken. Und
okay, das hat natürlich auf großen Schirmen.
Und weil wer sonst dran, natürlich die Böp, die also die Positiv-Prädikatisierungsstelle vom österreichischen Unterrichtsministerium, glaube ich, oder Jugendministerium. Also wo sie halt Computerspiele speziell empfehlen. Es gibt eine eigene Kinderzone von den Kinderfreunden Wien, glaube ich, betrieben, wo halt, oder Entschuldigung, von Jugend in Wien, ich verwechsel das jetzt, ich glaube von den Wiener, die heißen schon wieder aus, von der Gemeinde Wien auf jeden Fall betrieben und die zeigen halt Aktivitäten für Kinder her und kindgerechte Spiele und Computerspiele und so. Also man hat für alt und jung Sachen.
Und wirst du, was für Hardware wirst du mitnehmen?
Das weiß ich selber noch nicht genau. Höchstwahrscheinlich 1 bis 4 kleinere Netbooks, weil ich die leicht transportieren kann. Und ich habe beschlossen, also ich muss sagen, großes Lob jetzt an die Veranstalter. Es ist mir erstmalig gelungen jetzt, nachdem ich das jetzt zum 5. Mal dort bin, habe ich jetzt einen in meinen Augen vernünftigen Preis ausgehandelt. Und deshalb bin ich jetzt relaxierter als früher, wo der Stand sehr teuer war für mich und also nicht das gebracht hat, was ich gekostet habe.
Ein fairer
Preis und ich werde mich jetzt konzentrieren, dass ich da halt mit Leuten, die mich interessieren, quatsche und versuche speziell Lehrer anzusprechen und Leute, wo ich das Gefühl habe, die interessieren sich fürs Programmieren oder für freie Software und kommen vielleicht einmal zu mir im Kurs. Und andere Leute, das ist halt für mich ein bisschen bitter, wenn ich sehr viel für einen Stand zahle und dann erlebe, dass die Leute sich da nicht interessieren oder sich einfach blöd aufführen. Mit denen werde ich halt sagen, ja, schauen Sie, da sind noch andere Stände.
Du wirst da in deiner Art Wege finden.
Aber ich lasse das sozusagen an mir vorbeiströmen und pick mir die Kunden oder potenziellen Kunden raus, die ich brauchen kann.
Alles klar.
Na gut. Das ist das einzig Vernünftige, was man machen kann.
Aber besonders, wenn es jetzt kommoder ist mit der Bezahlung.
Und so. Ja, dadurch bin ich schon mal viel lockerer drauf.
Ja, sehr gut. Ja.
Du hast auch noch, du hast Filme.
Ja, 3 Filme habe ich,
die kann ich. Mach mal einen, weil ich habe noch 2 Themen.
Gut, verzahnt sich das gut. Den einen, den ich mir angeschaut habe, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1999, nennt sich The 13th Floor, der 13. Stock, und ist eine weitere Adaption des Pre-Cyberpunk-Romans Simulacron 3. Und ich habe ja schon mal erzählt vor ein paar Folgen von einem Science-Fiction-Film vom Rainer Werner Fassbinder.
Ja.
Die Welt am Draht hat der
geheißen. Genau, ja, das war aber aus den 70ern oder 80ern.
Also richtig, ganz viel früher. Ja.
Viel früher. Und das ist auch so ein Thema, oder?
Das ist eigentlich ein, ich würde jetzt nicht sagen ein Remake von Welt am Draht, aber eine weitere Bearbeitung von dem Stoff. Also worum geht's? Es geht ja wieder ein Programmierer und der betreibt im Namen einer Firma im 13. Stock eines großen Hochhauses eine Simulation, die Stadt, welche Stadt war denn das? Irgendeine Amerikaner, war das Los Angeles oder so, des Jahres 19, ja genau, Los Angeles im Jahr 1937 abbildet.
Also praktisch eine Zeitmaschine.
Ja, in quasi, aber es simuliert ja eigentlich nur, aber du kannst dich natürlich so ein bisschen wie Matrix einloggen und dann halt dort mit diesen
und ganzen... Und kannst du dann interagieren mit den Leuten?
Ja, kannst oder interagieren mit denen.
Also, und die reagieren auf dich? Die reagieren. Also de facto eine Zeit.
Er wird in ein Verbrechen verwickelt und mehr kann man eigentlich darüber nicht erzählen. Ich habe eh schon hinreichend gespoilt in Welt am Draht, wie dieser wie der Trick dann irgendwie ein bisschen funktioniert. Vielleicht kann man sich noch erinnern. Was man zu dem Film sagen kann, er ist von der Optik her extrem schlecht gealtert. Es wirkt halt...
Das haben sie damals krampfhaft versucht, modern zu sein und das hat dann nicht
funktioniert? Ja, und das hat nicht funktioniert. Okay. Der Style ist einfach sehr viel mit Nebel, sehr kitschig, alles ausstaffiert. Es hat einfach keine Ahnung. Okay, ja. Vielleicht sind auch die 90er Jahre noch ein bisschen zu nah für mich, um das zu so respektieren, weil mittlerweile die 80er... Wird das
dann wieder mal Kult.
Du, die 80er Jahre Science-Fiction-Filme, die finde ich mittlerweile wieder wunderbar. Ja, also, ja, das ist also vielleicht brauche ich wirklich nur den persönlichen Abstand. Bekannte Schauspieler spielen jetzt, soweit ich gesehen habe, bis auf einer auch keine mit, nämlich es spielt mit als kleines Goodie der Armin Müller-Stahl, der den kennt man. Ja, das geht sich auf jeden Fall ganz gut aus. Was man sagen kann, am Anfang denkt man sich, ob der billigen Optik, ich zumindest habe mir gedacht, oh, Trash.
Ja.
Mir dachten, Rainer Werner Fassbinder, der wirklich exzellent war und total irgendwie meinem Geschmack entsprochen hat, habe ich mir gedacht, oh je, die Amerikaner und ja, jetzt machen sie das.
Jetzt ein gutes
ja,
Thema,
genau, aber richtig. Aber man muss sagen, im letzten Drittel dreht der Film dann noch relativ schnell auf.
Also gute Story.
Und versucht noch so ein bisschen das Thema ein bisschen in einen anderen Dreh und ein paar Mechaniken reinzugeben, die jetzt so im Originalstoff oder zumindest im Weltamtrat nicht drinnen waren und ein paar Plot-Twists. Und man muss sagen, so alles in allem, wenn man beide Augen zumacht währenddessen,
also oder zumindest,
ja genau, dann war es dann eigentlich im Endeffekt jetzt handlungstechnisch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht wird auch das Prädikat zu diesem Film.
Okay.
Ja.
Fein. Ich habe ein schöner Lebenthema, was jetzt gleich dazu passt. Nämlich ein Kursteilnehmer, muss ich sagen, hat mich aufmerksam gemacht auf die deutsche Fernsehserie Raumpilot, die mangels Fernseher an mir total vorbeigerauscht ist. Und das ist eine Verfilmung der Stanislav Lem Weltraumtagebücher.
Ah, schön.
Und aber sehr eher auf lustig adaptiert. Und zwar machen die sozusagen einen Kult daraus, sozusagen extrem billig zu erscheinen, obwohl sie es nicht sind, sondern es mit deutscher Gründlichkeit gemacht und eigentlich Hut ab. Also
ist das was Neues? Oder?
Es dürfte vor ein paar Jahren schon im deutschen Fernsehen gelaufen sein.
Und dann haben sie
eine erste Staffel aus 7 Folgen, die ganz klein sind, so auf 5 Minuten, und dann die Fortsetzung der ersten Staffel mit 28 Minuten, also schon auf Serienlänge. Und man findet es auf YouTube, und witzigerweise, man findet es sehr viel übersetzt in andere Sprachen auch, also es dürfte sich gut verkauft haben oder eine Fanbasis haben. Und es ist auch, also ich meine, der Stoff ist ja gut, weil es zum Teil eine gute Vorlage hat.
Der Lem ist ja...
Und sie haben es auch, ich finde, sie haben es auch, wie soll man sagen, stringent umgesetzt. Also sie sind sich ihrem eigenen Konzept, das ist ein bisschen schräg, und dem sind sie treu geblieben, und das entfaltet einen starken Charme.
Raumpilot,
ja.
Wird von mir angeschaut.
Ja, in diesem Zusammenhang.
Sind bekannte Schauspieler drinnen?
Ich habe sie nicht gekannt, aber eine hat, glaube ich, bei Kleinohrhasen mitgespielt. Ah, okay. Also ich nehme an, wenn man versierter ist, kennt man sich aus. Und was machen sie? Sie haben so ein Raumpilot Deutsch erfunden, was so ein bisschen klingt, als versucht ein Osteuropäer Deutsch zu reden und baut sich seine eigene Satzstellung und Grammatik. Okay. Also ein bisschen Yoda-Speech-mäßig, Verb und Substantiv verdreht ist. Also ist halt so ein bisschen lustig. und ja, was gibt's? Also man sieht einen relativ abgehalfterten bin ich Held vom Kosmos-Typen, der im Unterleibal halt in seiner relativ heruntergekommenen Single-Wohnung haust, und die ist aber das Raumschiff. Also wenn er aus dem Fenster schaut, sind da die Sterne. Und das ist halt lieb mit der Tricktechnik gemacht, weil das so ausschaut, als tun jetzt ein paar Filmstudenten aus ihrer versifften Pizzaschachtel-WG eine Weltraumserie machen und bauen dann aber genialerweise Effekte ein, die um nichts schlechter sind als jetzt die ganzen Serien, die du aus bis in die 80er kennst, diese Star Trek-Serien und so. Also wenn dann auf einem Planeten landen, dann sind da diverse Haushaltsgeräte als Raumschiff missbraucht, und diverse Leute haben halt dann so einen Teppich über dem Kopf und rennen so als riesiger Lampenständer herum und spielen halt den Außerirdischen. Aber wenn dann so ein Komet einschlägt, gibt es da die FX-Effekte, wie ich es so gewohnt bin aus den früheren alten trashigen Serien. Also sie mischen neue Tricktechnik und extremst billige Studio- oder Wohnzimmeraufnahmen, eigentlich sehr lieb. Und wenn er zum Beispiel sein Raumschiff steuern muss, sitzt er halt in seinem Art Schaukelstuhl und der Steuerknüppel ist natürlich ein Besen. Ne? Okay. Mit dem Besen herum. Wirklich super trashig. Ja, und was
ich kann mir vorstellen, dass der Lem einfach, der hat ja selber irgendwie wirklich sehr viele verrückte Science-Fiction geschrieben, dass das, wenn man das mit Herz macht irgendwie.
Es ist mit Herz, sie sind nicht sehr originalgetreu, aber das ist durchaus okay, es ist halt sie sind davon inspiriert, sagen wir.
Ja, ich meine, ich habe einmal einen langen Podcast gehört über Spoiler Alert, die Tagebücher eines, wie hat das geheißen, Sternreisenden?
Sternentagebücher.
Sternentagebücher, genau, richtig, dann kann man sich die genaue Geschichte dort nochmal anhören.
Und wenn man Stanislaw Lem liest, der hat es ja immer eigentlich fast mehr mit der Psychologie als mit dem Science Fiction. Also es geht dann eher darum, wie die Besatzung aneinander verrückt wird. Und
richtig.
Also
ja, das ist ja bei Solaris ja dann ja, im Grunde dann auch nichts anderes.
Und das kommt da halt auch schön raus. Also der Held von Kosmos baut sich eine Halluzinelle, das ist so ein Hologramm. Mhm. Und das flimmert auch so schön, wie man es gewohnt ist, also Star Trek Filmen. Mhm. Und die kann aber zumindest im Raumschiff kann sie auch also Sachen angreifen und Dinge bewegen. Also sie interagiert da praktisch als echte Person. Mhm. Und ist dann halt so eine Mann-Frau-Geschichte, weil er behandelt sie halt als Putzroboter und sie wird gern mehr respektiert werden und so. Ist natürlich gescheiter als er und das war's dann. Ja, so.
Also und zwei Staffeln davon gibt's. Also das
sind ja. Also man kann auf YouTube nicht nach Season 2 suchen, sondern also man muss nur nach Raumpilot suchen.
Alles klar, und das sich dann durchklicken.
Genau. Mhm. Und mir hat's viel Spaß gemacht, hat entfaltet seinen eigenen Charme.
Sci-Fi auf YouTube.
Ne? Genau, Raumpilot. Und gut ab vor den deutschen Filmemachern, die das gemacht haben. Also haben sich da wirklich mit Herz reingetan.
Ich habe mir auch Science-Fiction, witzigerweise auch auf einer Videoplattform auf Vimeo, habe ich mir das angeschaut. Wobei ich glaube, es gibt es auf YouTube auch. Perry Roden,
SOS. Perry Roden, ja.
Aus dem Weltall. Die einzige, glaube ich, Realverfilmung ja, des also Stoffes. Perry Rodan kennt man ja als deutsche Science-Fiction.
Ja, genau. Hast du auch als Jugendlicher diese silbernen Bücher gelesen?
Das sind ja schon die Sammelbände. Ja. Die sehr faszinierend, weil da vorne in den erst einmal die holographischen
holographisches Deckel immer.
Genau, silberner Buchrücken. Und bevor die Story begonnen hat, gab es immer noch die Skizzen der einzelnen Raumschiffe, die sehr technisch ausgeschaut haben.
Wenn man das Buch, den Buchdeckel aufklappt.
Genau, richtig.
Und die waren sehr cool, ja.
Die habe ich mir sehr gerne angeschaut.
Mit, wo die Waffen sind und die Mannschaftsräume und so. Und
alles
super beschriftet, so richtig technische Zeichnungen.
Ich habe es gern, also ich habe sogar die ersten 6-7 Bände habe ich gelesen von Perry Rodan und dann war es mir einfach.
Diese Sammelbände oder
die Nur die Sammelbände.
Die
Heftchen dafür, die waren ja schon draußen. Und die bin ich nicht mehr rangekommen. Hat mir damals sehr gut gefallen, nur ich bin dann schier verzweifelt an dieser Menge, die es da gibt. Ich weiß nicht.
Und dieser?
Schieren Menge, an die es an diesen Sammelbänden
gibt. Ach so, ja.
Es wird ja immer noch
einige Regalmeter, glaube ich,
vorstellen. Es wird immer noch publiziert und das war mir dann einfach viel zu viel. War aber sehr glücklich, als ich dann irgendwann erfahren habe, dass es diese Realverfilmung gibt, aus dem Jahre 1967.
So alt?
Ja, es ist alt und es ist eine amerikanisch-deutsch-italienische Produktion, wenn ich mich nicht irre. Da schauen wir mal kurz in meinem Pocket-Gehirn. Ja.
Gleich YouTube anwerfen und das mal reinziehen.
Ja, genau. Italien, Deutschland, Spanien, Italien. Originalsprache war Italienisch, genau. Und es gibt auf Vimeo eine deutsche Version, eine deutsch synchronisierte Version und die sollte man sich, also mich hat sie gestern, haben wir uns das angeschaut, sehr amüsiert, weil die in diesem typisch schnoddrigen Ton synchronisiert ist. Und man muss sagen, so wie deine Serie sich nicht ganz ernst genommen hat, vielleicht diese ist auch eindeutig parodistisch.
Okay.
Ja, also es hat diesen, weiß ich nicht, so leichten James-Bond-Humor halt drinnen. Der Perry Roden ist eher so ein Draufgänger, er ist zusammen da auch mit seinem Freund, den kennt diesen Captain Bull Reginald oder wie er heißt, Bull Ray, keine Ahnung. Es umfasst eigentlich die Handlung des ersten Buches, aber nur an wenig, also es geht sehr oft spazieren in der Handlung. Es ist so nur so im Grunde. Und worum geht's? Der Perry Roden zusammen eben mit seinem guten Freund und zwei anderen Kollegen wird auf eine Mission zum Mond geschickt. Am Mond sind sie unterwegs und ihre Instrumente fallen aus und sie treffen auf eine fremde Raumkapsel und eine fremde Rasse, die Arkoiden.
Genau, das ist ja auch die Handlung von den ersten.
Richtig. Und die bestehen im Grunde aus einem Haufen Roboter im Film und eben einen alten Arkoiden, den Crest, der sehr krank ist, und einer jungen Arkoidin. Und die Mission dann im Grunde, die Perry Roden dann so begeht, ist, den Crest, diesen Arkoiden zu heilen. Und dazu müssen sie auf die Erde zurückkehren. Und da geht schon auseinander. Also im Originalbuch fahren sie mit diesem außerirdischen Raumschiff gemeinsam in die Wüste Gobi und dort ziehen sie eine Energiekuppel auf und alle
bauen ja so eine neue Weltregierung auf.
Ja, eine handfeste Diktatur, kann man eigentlich sagen. Bauen die da auf. Und davor versuchen die Amerikaner und die Russen versuchen das noch ordentlich mit Atomraketen zu befeuern, was aber dank der Science-Fiction-Technologie der Akkuiden nicht funktioniert. In diesen ist es, glaube ich, die Wüste, die, was haben sie gesagt, Sahara oder so, wo sie landen. Und es sind unbestimmte Mächte, die da am Werk sind, vom Militär her. Und sie rücken dann aus und es hat dann eigentlich mehr sowas von einem Gangster-Movie, weil der Barry Rhodan und sein Freund gehen dann eben auf Außenmissionen, müssen diesen Arzt finden. Dann werden sie aber von einem Outlaw-Händler böse reingelegt. Dann kommt so eine kleine Bud Spencer-Einlage und so entwickelt sich das Ganze. Und das Ganze eben immer untersetzt mit diesen schnottrigen, deutsch synchronisierten Abenteuersprüchen also und diesen Scherzchen. Ja. Also man muss auch vorsichtig sein, dieser Film ist höchst sexistisch, also diese ganzen Frauenrollen und so, die werden natürlich alles als Püppchen bezeichnet und so in diesem typischen Jargon. Abgesehen davon war es halt, es ist eine Erfahrung, man schaut sich das an und vergisst den Film wahrscheinlich bald wieder, aber es war halt so ein Exploitation-Film seiner Zeit. Also die haben nicht viel Budget gehabt, aber eine große Marke. Der Soundtrack, der ist irgendwie Star Trek, aber also das Star Trek Classic, aber noch einmal höher und verrückter gesungen. Also es ist ein typisches, das waren die 70er, bunt und grell, kann man
bunt
sagen.
Und grell. Ja, bunt cool. und grell. Ja.
So viel dazu.
Okay. Ja, dann jetzt also komme ich aus dem schönen Leben zurück, also real Leben in Wien, also von Franz, der eben für mich den Prospekt designt hat, wurde ich sozusagen verzahrt auf den Wiener Tierschutzlauf, obwohl ich weder gern laufe noch Tiere schütze, also ja, sagen wir so, ich esse auch ab und zu Fleisch, also
so, da ist man dann schon, nicht,
ja. Ja, sonst also vom Balluch und so politisch sind wir die schon sehr sympathisch, ist auch in den alten Podcasts, glaube ich, rausgekommen. Ja, was habe ich gesehen? Ich habe Martin Balluch himself gesehen mit seinem Hund Kuxi.
Ah, okay.
Ich habe es versäumt, mir sein neuestes Buch zu kaufen, Der Hund und sein Philosoph, aber ich bin schon ganz gut informiert, weil ich brav Balluch Blog-Einträge lese und da geht es immer öfter über seinen Hund und er beschreibt sozusagen das Zusammenleben von Mensch und Hund und inwiefern ein Hund Autonomie hat über Entscheidungen oder der sozusagen praktisch als total unterdrückt werden muss und hat halt eine sehr, soll ich sagen, eine sehr eigene Meinung, aber ist zu respektieren. Also anscheinend hat er
ein gutes Verhältnis zu seinem Hund. Hat er wirklich jetzt ein Buch über seine Beziehung mit dem Hund und so?
Natürlich, allgemein, ja. Man muss auch dazu sagen, der Balluch ist nicht irgendwer, sondern er ist ein extrem gescheiter Typ. Also das
meinst du immer wieder, ja.
Ja. Und ja, und was habe ich dann gemacht? Also ich habe den Franz gesucht. Der Franz war Streckenposten beim Wiener Tierschutzlauf, der auf der Donauinsel stattgefunden hat. Da wurden so 5 Kilometer abgesteckt. Und dann bin ich halt an so einer Donauinselstraße, Asphaltstraße gestanden, habe dann eine Warnweste aufgedrängt bekommen und habe dann Kraft meiner angemaßten Autorität andere Leute weggestampert und gesagt, hier können Sie jetzt nicht durchgehen, da ist jetzt ein Lauf, bitte nehmen Sie die andere Fahrbahn. Und war praktisch sozusagen wie nennt man das? Marathonbetreuer oder Lauf-Sportereignishelfer.
Okay.
Ja, und habe ich eigentlich noch nie gemacht. Muss aber sagen, das ist extrem angenehm, weil speziell, wenn man wen hat, mit dem man tratschen kann, weil man ist an der frischen Luft, man kann die ganze Zeit tratschen, man interagiert freundlich mit anderen Leuten in Wien, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und man muss sich nicht bewegen, ist aber trotzdem an der frischen Luft und hat nachher das Gefühl, man hat was
also für Nettes dich eine getan.
Rundum ja, eine gute das war Erfahrung. Rundum ganz nett. Ich habe natürlich dann viel über Computersachen mit ihm getratscht und so. Ja, lustig. Und dem Franz seine Mission ist gerade, dass er versucht, die Tierschutzleute, die ja politisch auch durch diesen Balluch-Prozess sozusagen sensibilisiert sind für das Thema, dass er die jetzt dazu bringt, freie Software und Verschlüsselung einzusetzen und sozusagen nicht wie alle sozusagen in Windows und Mainstream Sachen zu machen, sondern sozusagen ihre Privacy mehr schützen. Und er hat gemeint, die sind da recht aufgeschlossen. Also sicher ein interessanter Ansatz.
Alles klar.
Und ich kann zum Thema schöner Leben besprechen. Also man kriegt da natürlich ein Gusto, wenn man da diese ganzen Standorte sieht. Und dann war ich bei einem indischen Stand so ein, hat man leider nicht gemerkt, wie das heißt, Bonga oder so. Also es war so ein, schwer zu beschreiben, es war eine Teigtasche, wo innen warme Kartoffeln und warmes
Ah, ja, ja, die kenne ich.
Du kennst das, weißt du, wie das heißt? Es ist so Wurstsemmel oder krapfenförmig, also man hat so eine Portion in der Hand, und man kriegt seine Soße dazu, kann das dunken, und das hat extrem gut geschmeckt, war so heiß und fettig und hat von innen gestärkt und voll vegetarisch. Also haben wir gedacht,
Samosa,
ja, genau, ja. Wir haben gedacht, ja, was die Welt braucht, sind Samosa-Stände statt Würstelstände. Dann wird das vielleicht vorwärts gehen mit der
Standardformat.
Weil das ist so das, was du, wenn du nachts heimgehst, dann hast du jetzt so einen Hunger auf ungesundes Essen, dann
wäre das was,
ja.
Vielleicht die nächste Welle.
Also sehr, sehr empfehlenswert, Samosa.
Na gut.
Das war mein schöner Nebenthema.
Ja, ich habe jetzt auch, ich kann ja das noch ganz kurz halten, wie das zurück in die 70er Jahre.
Ja.
Alejandro Jodorowsky, sagt ja aber Filmemacher was, der hat sehr abstrakte Filme gemacht. Okay. Ich habe zufälligerweise, bin ich draufgekommen gestern, dass ich sogar einen von ihm gesehen habe, der Holy Mountain. Aber ich glaube, sein bekannteres Werk heißt Il Topo. Ja, wo auch selber mitspielt, und diese Filme sind wahrlich, also der Holy Mountain, den ich gesehen habe, den kann man nicht begreifen. Da sind Bilder hintereinander geschnitten, es ist ein schaubarer LSD-Trip. Ein gut gemachter, es hat mich auch damals auch wirklich bei der Stange gehalten, aber da kann man...
Handlung.
Ja, da kann man die Handlung und das verstehen, kann man getrost.
Und irgendwie psychedelische Musik dazu, oder?
Die Musik hat ja auch, aber so genau kann ich mich an einen Holy Mountain auch nicht. Was mich aber jetzt an dem Thema interessiert hat, war, dass der Jodorowsky anscheinend in den, wann war denn das? Das müssen dann auch die 70er Jahre gewesen sein. Dune verfilmen wollte, ein Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert.
Ja, ich weiß.
Ja, und der wurde ja in weiterer Folge dann von David Lynch an seinem Film verarbeitet. Aber er war schon vorher an diesem Projekt dran,
aber
hat nicht einen Zuschlag bekommen, aber er hat ein riesiges Projekt geplant gehabt, wo unter anderem der auch später an dem Film mitgearbeitet hat, mit Giger zusammengearbeitet hätte, mit Dalí zusammengearbeitet hätte,
also Künstler,
mit Möbius zusammengearbeitet hätte, Mick Jagger zusammengearbeitet hätte, Pink Floyd zusammengearbeitet hätte.
Also es hat ihm nicht an Ambition gefehlt.
Und es war ein gigantisches Projekt, und genau deswegen ist es auch untergegangen, und dieser Film erzählt, wie es dazu gekommen ist, und hat sehr viel Interviewstücke
mit Jodorowsky. Also ein Film über das Nicht-Entstehen oder das Scheitern eines Films.
Es gibt ja schon so eine, also ich habe schon mal so eine Doku gesehen, wo der Terry Gilliam versucht hat, Don Quixote zu verdrehen. Lost in La Mancha heißt der, also dieses Genre von Filmen, die nicht zustande kommen, oder Filmprojekte, das dürfte anscheinend öfters vorkommen. Und dieser Film ist halt besonders faszinierend, weil er halt so riesig groß geplant war, und das Skript hat auch irgendwie so ein Telefonbuch dick. Also wir haben das alles vom Bild für Bild dann schon aufgezeichnet gehabt. Und während du das schaust, also am Anfang habe ich mir so gedacht, da war auch so ein Raunen in der Runde mit so, das wird doch jetzt anstrengend, und schauen wir uns an. Aber mit der Zeit kommst du auch irgendwie, wenn sie auch darüber erzählen, die einzelnen Künstler, wie sie dann den an Alejandro Jodorowsky getroffen haben in den Lokalen, und wie sie wir alle nach Paris geholt haben und wie die Verhandlungen waren, war halt so richtig, kommst du dann rein, wie dieser Film hätte entstehen können und was da eigentlich alles drinnen gesteckt wäre.
Tja.
Ja. Andererseits, wie gesagt, nachdem ich The Holy Mountain gesehen hätte und die Komplexität des Stoffes von dem Wüstenplaneten kenne, muss ich sagen,
verstehst du die Produzenten, die gesagt haben, wir wollen
vielleicht hat er Jodorowsky auch Ding.
Wer sich für die Thematik... geben ja auch prinzipiell Geld anderer Leute aus, ne?
Ja, das muss man sich dann selber, dann kann man sich da auch eine Meinung dazu bilden, keine Ahnung, wie das dann alles gelaufen ist. Prinzipiell weiß ich, dass wer sich für das Thema Jodorowsky interessiert, der hat auf dem Slash-Filmfest jetzt auch einen neueren Film produziert. Ich glaube, den hat er 2013 oder 2014 hat er den rausgebracht. Also es gibt, wenn auch nicht Dune, gibt es neuen Stoff von Alejandro Jodorowsky. Ja.
Ich kann vielleicht abschließen mit meinem ständig Lieblingsthema, Bloggen mit Python.
Ah ja.
Habe wieder mal mich mit Pelikan beschäftigt.
Ja.
Und ja, wieder ein paar neue Sachen entdeckt, und kann es nur jedem empfehlen, der gerne einen statischen Blog machen möchte.
Also bei Pelikan, was für neue Sachen hast du beispielsweise entdeckt?
Na, irgendwie habe ich bis jetzt immer das falsche Kommando verwendet, um zu synchronisieren, also um sozusagen die Sachen aufzuladen per FTP. Und da hat er bis jetzt immer alles raufgeladen. Ich glaube, weil ich das einmal aus Versehen eingestellt habe. Und jetzt tut er wirklich nur noch die Files, die sich geändert haben, raufladen.
Was natürlich sehr praktisch ist und Zeit vor allem spart.
Ja, und dann war bisher ist mir auch das Neukompilieren, also er generiert ja offline alle HTML-Files. Mhm. Das ist mir bis jetzt immer lang vorgekommen, aber jetzt habe ich geschaut. Also ich habe ein paar hundert Blog-Postings, weil ich ja mehrere alte Blogs zusammengefasst habe. Und er braucht 21,7 Sekunden für einen Compile-Vorgang. Das ist eigentlich... So lange brauchst du bei WordPress.com, wenn du auf einen Button klickst, ne, bis sich die Seite neu geladen hat. Und ja, was mich wirklich sehr fasziniert hat und auch bestätigt hat, dass das der richtige Weg für mich ist, einerseits habe ich es geschafft, ein Template anzupassen, dank meiner Python-Kenntnisse. Okay. Und okay, ein bisschen HTML musst du auch können, aber es war sozusagen lustiger, mit Python herumzufummeln, als mit einem PHP da was zu machen. Und das andere war, ich habe ein Regex verwendet, weil ich sozusagen nicht, ich habe einmal Horst Jens geschrieben und einmal Horst.Jens, ja, der Hälfte aller Blogpostings. Und dann habe ich mit einem Redex einfach drei Folder rekursiv alles geändert und das hat gepasst. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du diese ganzen Files auf deiner Festplatte hast. Mhm. Wenn das irgendwo im Web ist und du musst herumklicken,
ist das unmöglich. Hast du nicht irgendwas anderes dann wieder...
Nein, das ist relativ, relativ okay, gedeichselt, ja. Und ja... Sonst kann ich nur dazu aufrufen, fest auf meine Google AdSense-Dinger zu klicken, weil ich habe schon überlegt, also jetzt lasse ich es vielleicht ein paar Monate laufen und dann schaue ich und wenn es eh nichts bringt, haue ich es wieder raus. Weil es nervt mich ein bisschen, diese Blink-Werbung. Mhm. Aber ich probiere es jetzt derzeit halt einmal.
Na dann, würde ich langsam sagen, machen wir Schluss, oder?
Wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Wenn es wieder so schön ist wie heute, vielleicht wieder hier im alten AKH.
Ja, würde ich schon sagen, oder?
Solange es nicht schneit, stürmt und mieses Wetter ist. Und sonst beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
Alles klar. Bis dann.